Ruths Geschichte beginnt im Schatten von Verlust, Migration und Unsicherheit als fremde Witwe in einem Land, das nicht ihr eigenes ist. Gerade in dieser verletzlichen Situation öffnet Gott für sie eine Tür in seine große Heilsgeschichte. Aus alltäglichen Entscheidungen auf dem Feld und mutigen Schritten in der Nacht wird ein roter Faden in Gottes Plan sichtbar. Die Begegnung mit Boas ist weit mehr als eine romantische Episode im Alten Testament. Sie spiegelt wider, wie Gott Menschen in seine Ökonomie, seine Weise zu handeln und zu retten, hineinzieht. Wer Ruth aufmerksam liest, entdeckt in ihrem Lohn ein tiefes Bild dafür, was es heißt, Christus als unseren erlösenden Bräutigam zu kennen und in seiner Geschichte mit der Menschheit einen Platz zu bekommen. Ein erlösender Bräutigam, Ruth gewinnt Boas, wir gewinnen Christus. Wenn Ruth am Ende ihrer Geschichte Boas als Ehemann empfängt, geschieht mehr als eine romantische Fügung. Sie gewinnt einen Goel, einen Löser, der sich unter Gottes Ordnungen stellt, um Schuld zu tragen, Zukunft zu schaffen und einen ausgelöschten Namen wieder aufzurichten. Im Stadttor, vor Ältesten und Volk, wird diese Verbindung bezeugt und gesegnet, und alles Volk, das im Tor war, und die Ältesten sagten, Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Und gewinne du Vermögen in Ephrata, und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Gott selbst bestätigt diese Verbindung, indem er Ruth Frucht schenkt, so nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein. Und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft, und sie gebar einen Sohn. In dieser öffentlich bezeugten, von Gott gesegneten Ehe erscheint vorweggenommen, was im Evangelium viel tiefer geschieht. Der heilige Gott verbindet sich mit einer schuldigen, heimatlosen Menschheit und nimmt sie an seine Seite. Zuerst gewann sie in den Versen 10 bis 13 einen erlösenden Ehemann. Dass Ruth einen solchen Ehemann gewann, wurde vom Volk und von den Ältesten im Tor bezeugt und gesegnet, und es wurde auch von Gott gesegnet. Der entscheidende Punkt ist hier, dass Ruth als Teil ihres Lohnes für Gottes Ökonomie einen erlösenden Ehemann gewann, der Christus als den erlösenden Ehemann für die Gläubigen vorbildet. Nur Christus kann zugleich unser Ehemann und unser Erlöser sein. Bevor wir errettet wurden, steckten wir in Schwierigkeiten und konnten uns nicht daraus befreien. Jetzt aber, als Gläubige an Christus, haben wir einen Ehemann, der unser ewiger, gegenwärtiger und täglicher Erlöser ist, der uns errettet und uns aus all unseren Schwierigkeiten befreit. Schon früh in der Schrift wird deutlich, wie weit die Entfernung zwischen Gott und Mensch geworden ist. In 1. Mose 3 wird die ungestörte Gemeinschaft zerschnitten, Scham, Verstecken, Vertreibung aus dem Garten. Zugleich legt Gott dort eine neue Linie, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Same der Frau, Christus, ist der, der die zerstörte Verbindung wiederherstellt. Was in Ruth als kleiner familiärer Vorgang sichtbar wird, ist ein Ausschnitt aus dieser großen Bewegung Gottes, ein Erlöser tritt in die Geschichte einer Frau, deren Herkunft sie eigentlich ausschließen müsste. Die Moabiterin, belastet durch die Geschichte ihres Volkes, wird durch den Bund mit Boas in das Haus Gottes aufgenommen. So macht Christus Menschen aus allen Nationen zu Angehörigen seines Hauses, nicht weil sie einen Anspruch hätten, sondern weil er sich ihnen souverän zuwendet. Paulus fasst dieses Geheimnis in einem einzigen Satz zusammen, so seid nun auch ihr, meine Brüder, durch den Leib Christi dem Gesetz gegenüber zu Tode gebracht worden, so dass ihr einem anderen anhängen könnt, dem, der von den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht brächten. In Gottes Augen ist Christus der Bräutigam, dem die Glaubenden anhängen, nicht nur im Bild zärtlicher Nähe, sondern als reale, rechtliche und lebensmächtige Verbindung. Wie Ruth durch ihren Bund mit Boas Anteil an dessen Feld, Namen und Zukunft erhält, so bekommen Gläubige in Christus Anteil an seinem Leben, seiner Gerechtigkeit und seinem Erbe. Und wie Boas nicht nur liebt, sondern löst, so ist Christus nicht nur der, der uns Zuneigung entgegenbringt, sondern der, der in unsere Verstrickungen hinabsteigt, unsere Schuld trägt und die Ketten einer alten Bindung sprengt. Wer sich in Ruth wiederfindet, fremd, verwitwet an den eigenen Möglichkeiten, ohne sichtbare Zukunft, darf sich in diesem Licht neu betrachten. In Christus ist nicht nur jemand da, der tröstet, sondern jemand, der vor Gott für uns einsteht, unsere Sache vor den Toren des Himmels übernimmt und uns so eng an sich bindet, dass sein Name über unserem Leben ausgesprochen wird. Aus dieser Verbindung entsteht Frucht, die wir selbst nicht hervorbringen könnten. Sie wächst nicht aus religiöser Anstrengung, sondern aus der inneren Wirklichkeit, einem anderen zu gehören. So wird Rootslohn zu einer Einladung, das eigene Leben im Spiegel dieses Bräutigams zu sehen, gehalten, vertreten, bejaht und zugleich hineingenommen in einen Weg, auf dem unser Alltag, unsere Entscheidungen, unsere verborgenen Sorgen von der Kraft eines gegenwärtigen Erlösers durchzogen werden. Und alles Volk, das im Tor war, und die Ältesten sagten, Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Und gewinne du Vermögen in Ephrata, und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein. Und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft, und sie gebar einen Sohn. Ruths Gewinn eines erlösenden Bräutigams eröffnet einen Blick auf unser eigenes Verhältnis zu Christus. Sie stand nicht als ebenbürtige Verhandlungspartnerin im Tor, sondern als die, deren Sache von einem anderen vertreten werden musste. Gerade darin liegt ihre Würde, sie darf empfangen, was sie nie hätte einklagen können. In Christus ist uns ein Bräutigam geschenkt, der zugleich unser Löser ist, der unsere Geschichte kennt, unsere Verstrickungen sieht und doch nicht zurückweicht. Diese Verbindung ist kein poetischer Zusatz zum Evangelium, sondern sein innerstes Herz. Gerettet sein heißt, in diese Bundessolidarität mit Christus hineingenommen zu sein. Wo diese Realität ins Bewusstsein sinkt, verändert sich die Atmosphäre des Lebens. Schuld und Scham verlieren ihre letzte Deutungshoheit, weil jemand für uns einsteht. Zukunft erscheint nicht mehr als offene Rechnung, sondern als Weg an seiner Seite. Ruths Geschichte macht Mut, die eigene Biografie nicht länger vor Gott zu verstecken, sondern sie in dieser Treue aufgehoben zu wissen und aus dieser sicheren Zugehörigkeit heraus Schritt für Schritt Frucht für Gott zu bringen. Erlöst aus alter Schuld, Befreiung von der Last des alten Menschen. Im Hintergrund von Ruths neuer Ehe steht eine unbequeme Wirklichkeit, die Familie Elimelechs ist verarmt, das Feld verkauft, der Name des Verstorbenen droht zu verschwinden. Die Witwe trägt die Folgen der Entscheidungen ihres Mannes, ohne sie rückgängig machen zu können. Das Recht Israels sieht in solchen Situationen das Handeln eines Lösers vor. Vor dem Tor der Stadt entfaltet sich diese Szene, Boas ruft den näheren Verwandten, legt den Fall vor und konfrontiert ihn mit den Konsequenzen. Zunächst scheint der andere bereit, das Feld zu lösen, doch als er hört, dass dazu die Verpflichtung gehört, Ruth aufzunehmen und den Namen des Verstorbenen wieder aufzurichten, zieht er sich zurück, da sagte der Löser, dann kann ich es für mich nicht lösen, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du für dich meine Lösungspflicht, denn ich kann nicht lösen. Was dem einen zu riskant ist, übernimmt Boas bereitwillig, mit allem, was dazu gehört. Zusätzlich dazu, dass sie einen erlösenden Ehemann gewann, wurde Ruth auch von der Verschuldung ihres verstorbenen Mannes erlöst. Dies versinnbildlicht, von der Sünde des alten Menschen der Gläubigen erlöst zu werden. Ruths verstorbener Mann hatte sein Feld verkauft und die aus diesem Geschäft entstandene Verschuldung war in der ehelichen Einheit auf sie übergegangen und musste ausgelöst werden. Diese Begebenheit wirft ein Licht auf unsere geistliche Lage vor Christus. Auch hinter unserem Leben steht ein Vertragswerk, das uns bindet, der alte Mensch, verstrickt in Sünde, unter dem Anspruch des Gesetzes. Seine Entscheidungen, sein Weg der Selbstbehauptung haben eine Schuld hinterlassen, die wir in der Einheit mit ihm mittragen. Paulus beschreibt dieses Dilemma, wenn er von einem Menschen spricht, der das Gute will, aber das Böse tut, der das Gesetz als gut erkennt, aber an eine andere Macht gebunden ist. Im Bild gesprochen leben wir unter den Folgen eines verstorbenen Ehemanns, dessen Schulden uns weiter fesseln. Aus eigener Kraft gibt es keinen Weg, dieses Feld zurückzulangen oder den zerstörten Namen zu heilen. Genau hier setzt das Evangelium an. Gottes Lösung besteht nicht darin, unsere Vergangenheit zu relativieren, sondern sie durch einen anderen tragen zu lassen. Christus tritt vor Gott als unser Löser auf und nimmt die gesamte Verbindlichkeit des alten Menschen auf sich. Er geht ans Kreuz, als stünde er an unserer Stelle in dieser ehelichen Einheit mit dem gefallenen Adam. Durch seinen Tod werden wir in Gottes Rechtsprechung von dieser Bindung gelöst. Paulus formuliert es so, oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede mit solchen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Und wenig später, so seid nun auch ihr, meine Brüder, durch den Leib Christi dem Gesetz gegenüber zu Tode gebracht worden, so dass ihr einem anderen anhängen könnt, dem, der von den Toten auferweckt worden ist. Erlösung bedeutet hier nicht nur Vergebung einzelner Taten, sondern ein tiefgreifendes Herauslösen aus einer ganzen alten Rechts- und Lebensordnung. Wie Ruth aus dieser Szene nicht einfach als entschuldete Witwe hervorgeht, sondern als Frau mit neuem Namen, mit Erbteil und Zukunft, so führt Christus seine Erlösten nicht in einen neutralen Zustand zurück. Er stellt nicht bloß die Bilanz auf Null, sondern schenkt die Würde der Kindschaft. Hinter der Frage nach unserer alten Schuld steht darum eine zweite: In welcher Identität leben wir heute? Wer sich innerlich noch unter der alten Überschrift sieht, als Produkt vergangener Entscheidungen, als Gefangener einer biografischen Schuld, übersieht leicht, wie weit das Werk des Erlösers reicht. In Christus ist ein Weg geöffnet, auf dem alte Bindungen ihre letztgültige Definitionsmacht verlieren. Diese Freiheit bleibt angefochten, sie muss im Alltag immer neu geglaubt und verinnerlicht werden, aber sie hat eine solide Grundlage, jemand hat unsere Akte genommen, sie vollständig auf sich gezogen und uns in eine neue Zugehörigkeit hineingestellt. Aus dieser Perspektive darf selbst die Erinnerung an vergangenes Versagen eine andere Farbe bekommen, nicht mehr als Drohkulisse, sondern als Anlass, die Tiefe der Erlösung zu bestaunen und in der Gegenwart leichter aufzurichten. Da sagte der Löser, dann kann ich es für mich nicht lösen, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du für dich meine Lösungspflicht, denn ich kann nicht lösen. Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dorthin gesetzt. Und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er, komm herüber, setze dich hierher, du so und so. Und er kam herüber und setzte sich. Ruths Befreiung aus der Verschuldung ihres verstorbenen Mannes macht greifbar, was es heißt, aus der Last des alten Menschen herausgelöst zu sein. Sie bleibt keine anonyme Figur in einem Rechtsfall, sondern wird durch die Tat des Lösers in eine neue Geschichte gestellt. In Christus ist uns genau das zugesprochen, unsere Vergangenheit verliert nicht deshalb an Gewicht, weil sie unwichtig wäre, sondern weil sie von einem Größeren getragen und verwandelt wird. Wer aus dieser Zusage lebt, muss sich nicht ständig selbst rechtfertigen und sein Erbe sichern, sondern kann damit rechnen, dass Gottes Gnade einen weiteren Handlungsspielraum eröffnet als die Summe eigener Fehlentscheidungen. In der Erfahrung mag es manchmal anders aussehen, doch das Evangelium lädt dazu ein, die innere Stimme der Anklage nicht als letzte Instanz gelten zu lassen. Über dem Feld unseres Lebens steht ein anderer Name, und der, der ihn trägt, scheut die Kosten nicht. Darin liegt eine stille, aber starke Ermutigung, die Geschichte ist nicht auf den Punkt unserer Schuld festgeschrieben, sondern auf den, der sie eingelöst hat. Teil der Heilslinie, ruht in Gottes Ökonomie und unsere Berufung. Der Lohn Ruths erschöpft sich nicht in persönlicher Sicherheit und familiärem Glück. Die wenigen Verse am Ende des Buches öffnen einen Horizont, der weit über ihr eigenes Leben hinausgeht. Auf den Sohn, den der Herr ihr schenkt, antworten die Frauen in Bethlehem, und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Dann fügt der Erzähler den entscheidenden Satz hinzu, und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, indem sie sagten, ein Sohn ist der Nomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isses, des Vaters Davids. In einer unscheinbaren Genealogie wird sichtbar, wozu Gott das Leben dieser moabitischen Frau gebraucht. Durch Obed wird sie zur Ahnfrau Davids und durch David zum Glied in der Linie, durch die Christus in die Welt kommt. Ein weiterer Aspekt von Ruths Belohnung ist, dass sie zu einer entscheidenden Vorfahrin in der Geschlechtslinie wurde, durch die das königliche Haus Davids hervorgebracht wurde, um Christus hervorzubringen. Das zeigt, dass sie einen allumfassenden und alles einschließenden Gewinn hatte, mit der Stellung und der Fähigkeit, Christus in das Menschengeschlecht hineinzubringen. So ist sie ein großes Glied in der Kette, die Christus in jeden Winkel der Erde bringt. Wir alle stehen in Ruths Schuld, denn ohne sie hätte Christus uns nicht erreichen können. Wo immer wir uns auch auf der Erde befinden, Christus hat uns durch Ruth erreicht. Matthäus nimmt diesen Faden am Anfang seines Evangeliums auf. Inmitten der langen Reihe von Namen, die für viele Leser schnell zu überblättertem Terrain werden, taucht Ruth erneut auf und Sammon zeugte Boas von der Rahab und Boas zeugte Obed von der Ruth und Obed zeugte Jesse und Jesse zeugte David, den König. Später fasst Matthäus zusammen, so sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. In dieser geordneten, von Gott durchdachten Linie ist Ruth kein Ausrutscher, sondern ein bewusst gesetztes Element. Eine fremde Witwe aus einem verachteten Volk wird zu einem unverzichtbaren Glied in der Kette, durch die Gott seinen verheißenen König und Retter in das Menschengeschlecht bringt. Hier wird Gottes Ökonomie greifbar, er schreibt seine Heilsgeschichte, indem er einzelne Biografien, oft schwache, gebrochene, unscheinbare, in einen größeren Zusammenhang stellt. Ruths treue Liebe zu Noomi, ihre Bereitschaft, das Land zu verlassen, ihr schlichtes Vertrauen auf Gottes Fürsorge, all das scheint zunächst nur ein persönlicher Weg zu sein. Doch im Rückblick wird deutlich, dass Gott diese Schritte benutzt, um Raum zu schaffen, in dem sein Christus in die Welt kommen kann. So wird Ruth zu einem Bild für das, was mit allen geschieht, die zu Christus gehören. Auch sie werden in eine Heilslinie hineingenommen, in der ihr Leben, mit allen Begrenzungen, zu einem Ort wird, an dem Christus Gestalt gewinnt und durch den Christus andere erreicht. Das Neue Testament beschreibt diese Wirklichkeit, wenn es von Christus als der in uns wohnenden Hoffnung der Herrlichkeit spricht, ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wer zu Christus gehört, lebt nicht mehr am Rand einer großen Geschichte, sondern mitten in ihr. Gottes Ziel ist nicht nur, Einzelne zu trösten oder zu verbessern, sondern Christus in der Menschheit zu verbreiten, bis er in seiner Herrlichkeit offenbar wird. Wo Christus in einem Menschen Gestalt gewinnt, wird sein Kommen in andere vorbereitet, in einem Wort der Versöhnung, in einer Haltung, die Frieden stiftet, in einer Hoffnung, die sichtbare Grenzen übersteigt. Die eigene Biografie wird dadurch nicht bedeutungslos, sondern gerade in ihrer Konkretheit zu einem Träger der Gegenwart Christi. Und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, indem sie sagten, ein Sohn ist der Noomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isses, des Vaters Davids. Ruth wird zu einer entscheidenden Vorfahrin in der Linie des Messias, ohne dass sie zu Lebzeiten ahnte, welche Reichweite ihre Schritte haben würden. Das macht Mut, das eigene Leben nicht nur nach unmittelbarer Sichtbarkeit oder messbarem Einfluss zu bewerten. In Gottes Ökonomie wiegt Treue schwerer als Eindruck und ein schlichtes Ja zu ihm kann Generationen später Früchte tragen, die wir nie überschauen werden. Wer Christus gehört, ist nicht zufällig in diese Zeit gestellt, sondern als Glied eines Leibes, durch den Christus die Welt berührt. Diese Perspektive nimmt dem Alltag nichts von seiner Mühsal, aber sie verleiht ihm eine neue Dichte. Begegnungen, Entscheidungen, verborgene Wege können zum Teil einer Heilslinie werden, in der Christus andere erreicht. So darf aus Ruths Geschichte eine leise, aber tragende Hoffnung erwachsen, auch wenn vieles unbemerkt bleibt, ist unser Leben in Gottes Händen eingezeichnet in eine größere Geschichte, deren Ziel der Christus ist, der kommt. Herr Jesus Christus, du bist der wahre Boas, der sich nicht gescheut hat, unsere ganze Schuld auf sich zu nehmen und uns als deine Geliebten anzunehmen. Danke, dass du die zerschnittene Verbindung zwischen Gott und uns wiederhergestellt hast und uns in Gottes große Heilslinie hineinstellst, ganz gleich, wie bruchstückhaft unsere Geschichte aussieht. Stärke in uns das Vertrauen, dass dein Erlösungswerk größer ist als jede Last der Vergangenheit, und lass uns aus der Freiheit und Würde leben, die du uns als Kinder Gottes geschenkt hast. Lass dein Leben in uns Gestalt gewinnen, damit durch unsere Worte und unser Sein etwas von deinem Kommen in diese Welt sichtbar wird. Fülle unsere Herzen mit der Hoffnung, dass kein Schritt mit dir vergeblich ist, sondern alles in deiner Ökonomie Frucht trägt zur Ehre des Vaters. Amen.